Ja, ich freue mich, dass ich mal wieder hier sein darf und auch, dass Wolfgang bei uns ist.
Ist das hier mal noch so ein bisschen?
Ja, alles gut. Passt super. Alles gut. Ja, eine Schwester hat ja eben gesagt, dass wir hier in Deutschland schon fast im Paradies leben. Ich hoffe, das Paradies sieht noch ein bisschen anders aus. Aber sie hat natürlich recht. Also wenn wir unsere Geschwister in Nordkorea sehen oder in Afrika, in manchen Ländern oder im Irak, Menschen, die unter Verfolgung stehen und die getötet werden um ihres Glaubens willen, da haben wir es hier paradiesisch. Wir können sagen, was wir wollen auf der Straße, wir können von unserem Gott reden. Und ich habe mal eine Studie vom BFP, ich habe ja auch beim BFP meine Ausbildung gemacht, auch wenn ich heute Baptistenpastor bin. Und da gibt es so zwei dicke Bücher. Alex kennt die vielleicht oder hier euer junger Pastor, der hier ist. Und da ist so über die Geschichte der DDR berichtet worden. Wie die DDR, wie diese Gemeinden, diese Pfingstgemeinden, die unter das Dach der Baptisten damals geschlüpft sind, so als Elimgemeinden, um Schutz zu haben, wie sie doch eine gewisse Verfolgung hatten, alle Christen dort. Oder zumindest Benachteiligung. Sie konnten oft nicht studieren oder andere Sachen machen, nicht? Und wie aber trotzdem in dieser Verfolgung die Gemeinden gewachsen sind. Und das Erstaunliche ist, als die Mauer gefallen ist, sind aus welchen Gründen auch immer, es waren auch andere Gründe mit Sicherheit maßgeblich, dass viele Leute weggezogen sind und so, aber auch, dass sie waren in einer anderen Situation, ähnlich wie jetzt hier, denke ich mal, dass die Entwicklung der Gemeinden nicht positiver verlaufen ist, sondern eher negativer. Das heißt also, die Gemeinden sind geschrumpft, der Glaube hat sich verändert, dieser Menschen, will man nicht glauben. Ich glaube, manchmal ist Verfolgung gar nicht unbedingt so schlecht. Und wenn wir mal so die deutsche Geschichte sehen, Erweckung war eigentlich immer nach dem Krieg oder im Krieg, hat eine Zeit lang angehalten, dann ist das wieder abgeflaut. Ja, also. Aber darum geht es heute Morgen auch in dieser Predigt, um die Unruhe in dieser Welt, um das Drama in dieser Welt, was Jesus dazu sagt und wie wir trotz all diesem Chaos, das einen ja wirklich beängstigen kann, sage ich mal, Ruhe für unsere Seelen finden und Frieden in unseren Herzen. Und Jesus hat eine erstaunliche Antwort darauf. Also wirklich eine erstaunliche Antwort, die im ersten Augenblick ein bisschen verblüfft, weil wir etwas ganz anderes als Antwort vermuten auf die Frage nach dem Frieden und nach der Ruhe im Herzen. Ich lese uns mal einen Bibeltext dazu vor aus Markus 6, Vers 30 bis 34. Die Apostel aber kehrten zu Jesus zurück und berichteten, was sie getan und gelehrt hatten. Darauf sagte Jesus: Kommt, wir ziehen uns an einen einsamen Ort zurück, wo ihr euch ausruhen könnt. Denn ständig waren viele Menschen um sie herum, dass Jesus und seine Apostel nicht einmal Zeit fanden zu essen, lesen wir dort. So fuhren sie nun mit dem Boot an einen ruhigen, einsamen Ort. Als aber die Leute bemerkten, dass sie abfuhren, liefen sie aus den umliegenden Städten am Ufer entlang voraus und waren bereits da, als sie an diesem einsamen Ort anlegten. Als Jesus aus dem Boot stieg, erwartete ihn eine riesige Menschenmenge. Er aber hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Soweit das Wort Gottes. Lass uns noch zusammen beten. Herr, wir danken dir heute Morgen für dein heiliges Wort. Dein Wort, das uns Glauben gibt, das Wort, was die Wahrheit ist. Herr, und gib uns Gnade zum Hören heute Morgen. Schenk uns ein hörendes, ein offenes Ohr, das es uns in unser Herz dringt. Herr, und gib mir auch Gnade, jetzt dein Wort zu verkündigen. Amen. Ja, ich habe vor 2 Wochen einen kleinen Flyer bekommen von zwei Gemeinden, das war die Freie Christengemeinde in Friedrichshafen, zusammen mit den Baptisten dort, haben die einen Unplugged, heißt das wohl, ja, so ein Jugend-Event gemacht. Also Unplugged heißt, wenn ich es richtig ausspreche, Schlüssel rumdrehen. Dreh mal den Schlüssel rum. Und es bedeutet so viel wie entspannen. Mach mal Pause, steig mal aus. Und da stand dann drauf Beachball, also Beachvolleyball, Cocktails, Kino und Gott nahe sein, Gott ganz neu begegnen. Das war so dieses Angebot, was sie hatten. Fand ich auch gut. Gute Einladung, auch dass sie das zusammen gemacht haben. Was ich weiß, ist auch sehr erfolgreich gewesen. Was gibt Jesus uns für eine Antwort, Ruhe zu finden für unsere Seele? Nachdem Jesus ja die ersten Jünger lange Zeit begleitet hat, schickt er sie, so haben wir eben gehört, zum ersten Mal alleine, so Zweierschaft, immer 6 Pärchen, zwei Leute und ohne ihn. Sie haben ihn bis dahin assistiert, möchte ich mal sagen. Und jetzt kommen sie zurück, haben wir gerade gehört, und berichten Jesus, was sie alles erlebt haben. Und Jesus sagt zu ihnen, lass uns erstmal an einen einsamen Ort gehen, lass uns erstmal Ruhe finden, lass uns ein Schiff besteigen, auf so eine kleine Insel sozusagen oder eine Halbinsel. Sie hatten Krankenheilungen erlebt, Tote auferweckt, Befreiung von Besessenen erlebt. Und nun hören wir, dass sie losgingen, predigten, man solle Buße tun, trieben Dämonen aus, heilten viele Kranke. Und jetzt kommen sie zurück zu diesem Meister Jesus. Und sie erzählen ihm begeistert von dem, was sie alles erlebt haben. Aber Jesus sieht auch, wie ihre Körper ausgemergelt sind, wie sie K.O. sind, wie sie ausgepowert sind und wie ihre Reserven aufgebraucht wurden. Wir lesen schnell über solche Geschichten hinweg. Ich habe mal über diese blutflüssige Frau und die Totenauferweckung des Tochter des Jairus hier gepredigt, kann ich mich erinnern. Ihr erinnert euch vielleicht auch. Eine wilde Geschichte, sag ich mal. Ja, wie dieser Jairus zu Jesus kommt und um sein kleines Töchterchen bettelt, die schon im Sterben liegt. Ja, und während Jesus sich aufmacht zu diesem kranken Kind zusammen mit dem Vater und seinen Jüngern und noch einer anderen Menschenmenge, die ihm immer gefolgt ist, kommt auf einmal diese blutflüssige Frau und hält ihn auf. Und während er sich mit dieser Frau beschäftigt, Jesus weiß im Hinterkopf, das todkranke Kind, während er sich mit dieser Frau beschäftigt, diese Frau geheilt wird und ihm die Quasten seines Gewandes berührt, stirbt dieses kleine Kind. Und die Angestellten des Vaters oder Freunde des Vaters kommen zu ihm und sagen ihm, während er noch mit der Frau beschäftigt ist, Jesus, sagen zu diesem Jairus, bemühe den Meister nicht mehr, das Kind ist gerade gestorben. Jesus irritiert das überhaupt nicht, als dieser Mann dort zusammenbricht, sich an ihn klammert. Ja? Jesus hat totalen Frieden in seinem Herzen, totalen Frieden seiner Seele, weil er um all das weiß. Und jetzt, diese ganzen Geschichten liegen hinter diesen Jüngern. Andere Geschichten, die sie selber erlebt haben. Das, ich glaube, wenn wir eine dieser Geschichten erleben würden, eine einzige Totenauferweckung, ich glaube, das würde dein Leben völlig verändern, Verena, oder? Bei allem Glauben, den du schon hast. Aber wenn du das miterleben würdest, ich weiß nicht, was das mit uns machen würde. Und all das hatten diese Jünger hinter sich. Jesus ging es nicht anders. Er war immer von Menschen umgeben. 40 Tage in der Wüste lagen hinter ihm. All die anderen Sachen. Zudem war noch gerade in diesem Augenblick, als die Jünger zu ihm zurückkommen und ihm von ihrem Erfolg erzählen, war ihm von den Jüngern des Johannes berichtet worden, dass Johannes von Herodes enthauptet wurde. Jesus war nicht nur wie die Jünger hungrig, sie hatten ja nicht mehr Zeit zum Essen, haben wir gehört. Er war nicht nur müde und K.O., er war auch todtraurig über den Tod seines Freundes Johannes. Und so sagt er zu seinen Jüngern, Freunde, lasst uns erst einmal die Stille suchen. Irgendwo allein sein. Wir kommen nicht mal in Ruhe dazu zu essen. Und er merkte, so ging das nicht weiter. So ging das nicht weiter. Warum erzählt uns die Bibel das alles? Könnt ihr denken, eine unwichtige Geschichte. Die Bibel erzählt uns das, damit wir begreifen, dass Jesus ein Mensch war. Er war ein Mensch, genau wie du und ich. Er hatte keine anderen Möglichkeiten für sich selber. Hätte er sich ein einziges Mal selber geholfen, wäre der ganze Heilsplan Gottes hinüber gewesen. Er konnte nur anderen Menschen helfen und auch nur mit der Hilfe seines Vaters. Wir stehen immer in der Gefahr, den Glauben an die Person Jesu durch die Lehre der Person Jesu zu ersetzen. Das ist eine ganz große Gefahr. Versteht ihr das? Dass wir diesen Glauben an die Person Jesu, an dieses Vorbild als Mensch, dass wir das rein durch die Lehre ersetzen. Beides müssen wir vor Augen haben. Jesus als Mensch und Jesus als Gott. Und deshalb war er auch allen Mühsalen, allen Anfechtungen, die er erlitten hat, genauso ausgesetzt wie sie. Und deshalb kann er auch alles nachempfinden, bis heute. Er versteht uns. Und er weiß damals, genauso wie heute, dass ein Mensch Ruhe braucht. Ein Mensch kann nicht immer nur unterwegs sein. Und so führt er sie in einem kleinen Schiff, an einen Samort, haben wir gerade gehört, wo er eigentlich ganz allein mit diesen zukünftigen Aposteln sein will. Und ich denke mal, diese Apostel, die haben sich auch auf diese Qualitätszeit mit ihrem Meister gefreut. Endlich mal allein sein mit Jesus, nach all den Strapazen. Auftanken, Kraft schöpfen, ein wenig Frieden finden, mit ihm reden können. Doch was wird aus dieser Idee Jesu? Wir haben es gerade gehört. Gar nichts wird daraus, könnte man im ersten Augenblick denken. Die Masse, das Volk eilt dorthin, sieht sie wegfahren und ist noch vor ihnen um den See gelaufen und an der Stelle, wo Jesus eigentlich mit seinen Jüngern Ruhe finden will. Was werden wohl die Jünger in dem Augenblick gedacht haben? Wissen wir nicht. Aber wir wissen, wie Jesus auf diese Not der Menschen reagiert. Das haben wir eben auch gehört. In Vers 34 lesen wir, als Jesus aus dem Boot stieg, sah er diese riesige Menschenmenge. Es waren über 5000 Männer und viele Kinder und Frauen. Also geht mal davon aus, 10.000 Leute. 10.000 Menschen waren schon da, als Jesus dort mit den Jüngern in Ruhe essen will, sich mit ihnen unterhalten will. Jesus, so lesen wir, wurde innerlich bewegt. Denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Und er fing an, sie alles zu lehren. Was haben die Jünger da wohl gedacht? So ein Petrus oder Judas oder wie sie alle hießen, nicht? Ist das hier die versprochene Ruhe? Und vor allem der Tag war ja noch gar nicht zu Ende. Vers 35 geht es weiter. Als der Tag zu Ende ging, heißt es, sagten seine Jünger zu ihm, hör mal Jesus, das hier ist hier ein total einsamer Ort. Schick die Leute nach Hause, es wird Abend, dass sie sich unterwegs was zu essen kaufen können, zu trinken kaufen können. Die Leute haben Hunger. Wahrscheinlich haben die Jünger dann auch noch gedacht, und wir haben endlich unsere Ruhe. Also vielleicht, ich hätte so gedacht. Aber statt, dass Jesus ihnen zustimmt, sagt Jesus zu ihnen, gebt ihr ihnen doch zu essen. Ja, ich weiß auch nicht wieder, was du gedacht hättest, Verena, wenn Jesus dir das gedacht hätte. Ja? 10.000 Leute, gebt ihr ihnen doch zu essen. Es war kein Geschäft da. Einsamer Ort. Nicht? Und dann, ihr kennt alle diese Geschichte, 5 Brote und 2 Fische, und die der kleine Junge hat. Und dann werden alle Leute satt. So geht diese Geschichte weiter. Geht es noch merkwürdiger weiter. Dann lesen wir weiter in Vers 45. Kaum, dass die Menschen satt waren, trieb Jesus seine Jünger in das Boot, damit sie an das andere Ufer führen, bis er das Volk entlassen hätte. So lesen wir da. Bis er das Volk entlassen hätte. Er hat wahrscheinlich dem einen oder anderen noch Trost gespendet, die Leute umarmt, so wie Jesus war. Und währenddessen fangen die Jünger an, zurückzurudern oder zu segeln, ich weiß es nicht. Und dann geraten diese Jünger in einen Sturm. Wusste Jesus alles vorher, gehe ich von aus. Dann geraten die auch noch zu allem, was sie noch erlebt haben, in einen Sturm. Kennen wir auch diese Geschichte, nicht? Wie Jesus ihnen dann auf dem See begegnet. Kommt mit mir allein und ruht ein wenig aus. Also, ich weiß nicht, was die Jünger gedacht haben. Versteht Jesus das unter Ausruhen? Soll hier meine Seele Ruhe finden? Ich denke, die standen alle kurz vorm Burnout. Spätestens nach der Seereise im Sturm waren sie fix und fertig und am Ende ihrer Kräfte. Von welcher Art Ruhe spricht Jesus eigentlich, wenn er sagt, wir sollen Ruhe finden für unsere Seele, Frieden für unseren Herzen? Jeweils nicht von Kino gehen und Eis essen und Beachvolleyball, wobei ich das alles gut finde, ja, mache ich auch gerne und das brauchen wir auch. Das ist so ein bisschen Glück für unser Leben. Aber ich glaube, in diesen Sachen finden wir nicht die wirkliche Ruhe für unsere Seele und auch nicht die wirkliche Ruhe für unsere Herzen. Jesus spricht von einer ganz anderen Art der Ruhe. Die Antwort Jesus auf diese Ruhe finden wir in Matthäus 11, Vers 28. Da sagt er, kommt her zu mir alle, die ihr euch abmüht, bis zur Erschöpfung, wie damals die Jünger, die ihr schwere Lasten zu tragen habt. Ich will euch Ruhe geben. Das ist die Verheißung, die Jesus uns grundsätzlich gibt. Kommt her zu mir, die ihr fix und fertig seid, die ihr nicht mehr könnt. Gott sagt uns, wir sollen zur Ruhe kommen, heute, morgen und auch übermorgen. Komm mit mir an einen einsamen Ort, wo wir beide ganz alleine sind. Er kann dir nirgendwo anders besser begegnen als in der Stille. Du kannst auf noch so viele Lobpreisseminare gehen, noch so viele Konferenzen, wenn du nicht Gott ganz alleine suchst, ganz alleine in der Stille, so wie Jesus das auch gemacht hat, kannst du alles andere vergessen. Das ist das Angebot Gottes an uns. Kommt mit mir an einen einsamen Ort, jeden Tag. Du wirst dich vielleicht fragen, ja, wie soll das geschehen, dass Gott mir Ruhe gibt, dass er mir begegnet? Durch Meditation, vielleicht durch eine innere Sammlung, gibt es da viele Möglichkeiten, nicht? Aber was wir tun müssen, was wir wirklich tun müssen, um Frieden zu finden, um Ruhe zu finden, das finden wir in Vers 29. Eine ganz merkwürdige Antwort, die Gott uns da gibt. Ein ganz merkwürdiges Angebot, was Jesus uns da macht. Er sagt nämlich dort etwas, was sich eigentlich nicht nach Ruhe anhört, sondern erstmal nach Arbeit. Also wenn man das so liest, da sagt er, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Nehmt auf euch mein Joch. Also ganz früh habe ich mal so gedacht, am Anfang meines Glaubenslebens, es widerspricht doch allem. Jetzt soll ich auch noch das Joch auf mich nehmen und dann werde ich Ruhe finden, das ist noch mehr Arbeit. Erstens, nehmt auf euch mein Joch. Die erste Anweisung. Und die zweite Anweisung ist, lernt von mir. Wenn wir das tun, wenn wir diesen Gehorsam lernen, sagt Jesus, dann werdet ihr wirkliche Ruhe finden für Seele und für Geist. Jesus hat damals ja zu Menschen in Bildern gesprochen, die sie verstanden haben. Ich weiß nicht, haben wir hier einen ganz jungen Menschen noch? Nee, alle schon ein bisschen älter. Ich weiß nicht, ob ihr alle wissen, was ein Joch ist. Ja, die meisten wahrscheinlich ja. Ein Joch, das war damals im Israel, im alten Israel, ein Ochsengespann mit zwei Ochsen. Und die Bauern waren damals schon sehr schlau. Also nicht nur die schwäbischen Bauern haben so eine Bauernschleue, wie man das so sagt. Oder ich komme ja aus Westfalen, da ist auch so eine Bauernschleue. Die waren damals schon schlau. Wisst ihr, was sie gemacht haben mit diesem Ochsen? Wieso das ein Ochsengespann war? Natürlich waren die zusammen stärker, ist ja klar. Aber die haben immer einen alten, erfahrenen Ochsen mit einem ganz jungen Ochsen, der zwar stark war, ja, und auch Mut hatte, aber die haben die mit den alten Ochsen in ein Joch getan, damit dieser junge Ochse von diesem alten Ochsen lernen konnte. Dieses unerfahrene Tier hat von diesem erfahrenen Tier gelernt. Und dieses Beispiel haben die Menschen damals verstanden. Jesus würde heute vermutlich ein anderes Beispiel nehmen. Aber Jesus lädt uns ein, mit ihm zusammen in dieses Joch zu kommen. Er rechts oder links und wir rechts. Nur so können wir von ihm lernen. Er ist der Starke, wir sind die Schwachen. Er ist der Erfahrene, wir sind die Unerfahrenen. Wenn wir uns in dieses Joch ganz bewusst hineinbegeben, dann fängt er, Jesus, uns an zu führen. Da brauchen wir gar keine Angst zu haben, dass wir falsche Wege gehen, dass wir irgendwann mal zu schwach werden, nicht mehr können. Und er sagt, dieses Joch, weil er den größten Teil der Arbeit tut, ist dieses Joch sanft und leicht. Und die Last ist leicht. Und wir fangen an, was das bedeutet. Das ist genau das Gegenteil von dem, wenn wir unser Joch alleine tragen. Wenn wir alleine die Last nehmen. Wenn wir uns nicht in sein Joch einspannen lassen. Deshalb sagt Jesus, nehmt auf euch mein Joch. Jesus konnte, als er Mensch war, nichts aus der Fassung bringen. Bis zum Schluss nicht. Alles, was in seinem Leben begegnete, da hatte er trotzdem die absolute Ruhe für seine Seele, die absolute Ruhe für seine Herzen. Tiefsten Frieden befand er sich. Wenn wir unter sein Joch gehen, wenn wir unser Tun und Lassen in sein Joch stellen, dann wird auch unsere Seele zur Ruhe kommen. Das ist das, was Jesus damit meint. Ich werde dich fragen, vielleicht, was ist mit unserem Herzen? Jesus spricht ja auch von unserem Herzen. Wie können wir unser Herz vor Gott zur Ruhe bringen? Wenn unser Herz uns vielleicht immer wieder anklagt, wegen alter Schuld. Wenn uns unser Herz vielleicht verloren zu gehen droht. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Mit all unseren Verfehlungen und Sünden. Wenn wir in Jesu Frieden für unsere Seele gefunden haben, wenn wir in diesem Joch sind, dann wissen wir auch eins. Gott als unser Architekt kümmert sich auch um unser Herz. Er weiß im Vorfeld schon, wie es in unserem Herzen aussieht. Er ist längst dabei, sich um dein Herz zu kümmern. In 1. Johannes 3 lesen wir, hierin werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Dass wenn uns unser Herz verurteilt, Gott größer ist als unser Herz, weil er alles kennt. Er kennt unser Herz und er verurteilt uns nicht. Er liebt uns, weil er uns kennt, heißt es in einem Lied. Er kennt uns und dennoch liebt er uns. Wenn wir bekennen, dass sein Blut uns reinigt von aller Schuld und aller Sünde, wenn wir das glauben, dann kommt unser Herz zur Ruhe. Er findet uns unsere Seele Frieden. Wenn deine Seele keine Ruhe findet, wenn du nicht weißt, was es für dich bedeutet, dass Jesus für dich gestorben und auferstanden ist, dann musst du anfangen, mit diesem Hirten zu reden, mit diesem Gott. Wenn du mit ihm sprichst, und dann verspreche ich dir, dann wird Gott antworten. Er sagt, wer an meine Tür klopft, dem werde ich auftun, dem werde ich begegnen, dem werde ich Ruhe geben für seine Seele. Alle anderen, die wir Jesus kennen und lieben, lasst uns anfangen, mit ihm in dieses Joch zu gehen. Nicht unsere Last alleine zu tragen, sondern auf ihn zu vertrauen, der viel stärker ist als wir. Damit wir zur Ruhe kommen. Lasst uns lernen aus dieser göttlichen Botschaft, aus all seinen Lehren in seinem Wort, die er uns gegeben hat. Aber lasst uns auch von Jesus als Mensch lernen, als Vorbild für unser Leben. Das ist ganz entscheidend. Das ist Jüngerschaft. Lasst uns nicht nur die Lehre sehen, die er gegeben hat, sondern wie er gelebt hat. Als Mensch, so sagt er selber von sich, war er sanftmütig und von Herzen demütig. Lasst uns das von ihm lernen und wir werden erleben, wie echte, wirkliche Ruhe für unsere Seele und für unser Herz aussehen kann. Das wünsche ich jedem von uns, dass wir in sein Joch kommen, damit unsere Last leicht wird und dass wir Ruhe finden für unsere Seelen. Amen.